Begabungen bzw. Potenziale fördern an einer Hauptschule. Wenn Sie sich jetzt ganz, ganz kurz gefragt haben, geht das überhaupt an einer Hauptschule? Dann antwortet Ihnen diese Lehrerin von der St. Hedwig-Schule in Bonn.
Wir versuchen hier auch am Anfang einfach immer dieses Vertrauen zu schaffen, um dann eben diesen Resonanzraum einfach wieder herzustellen, dass dann die Schüler sich auf Grundlage des Vertrauens wieder öffnen gegenüber der Lehrperson, aber natürlich auch öffnen gegenüber dem Unterricht.
Herzlich willkommen zum Potenzialverstärker, dem Podcast von Bildung und Begabung. Schule und außerschulische Lernorte brauchen fundiertes Wissen und viel Erfahrung, um Kindern und Jugendlichen Raum zu geben, das Beste aus ihren Fähigkeiten zu machen. Hier erhalten Sie aus erster Hand Informationen, Praxistipps und Methodenwissen von Expertinnen und Experten für Unterricht und Bildungspraxis, und zwar alltagsnah und umsetzbar.
Ich bin Armin Himmelrath, Bildungs- und Wissenschaftsjournalist. Freue mich, heute zu dieser Folge des Podcasts in Bonn zu sein und habe Gäste, beziehungsweise bin eigentlich selber Gast, bin eingeladen worden von?
Ja, von der katholischen Hauptschule St. Hedwig. Mein Name ist Julia Nantin Braun-Klein. Ich bin Klassenlehrerin einer 5. Klasse hier, unterrichte Deutsch und Englisch, aber auch noch ein paar andere Fächer, was ja an der Hauptschule möglich ist, fachfremd. Und ja, bin sehr froh, dass wir heute hier zusammensitzen können.
Ja, ebenso. Also Armin, toll, dass du da bist. Und also ich bin Luca Friedrich. Ich bin Fachkraft für multiprofessionelle Teams. Und ja, was mache ich da? Ich unterstütze in den Klassen. Wenn die Lehrer dann Hilfe brauchen, bin ich immer da. Und nebenbei mache ich dann auch, leite ich das Konzept mit einem anderen Kollegen. Das ist das Trainingsraumkonzept, wo dann Schüler, die gerade sehr viel stören, im Unterricht zu mir rüberkommen, um dann deren Verhalten zu reflektieren, um zu schauen, was kann ich besser machen, und genau. So, das ist ganz kurz zusammengefasst, ja.
Jetzt sitzen wir heute im Klassenraum der 7a, glaube ich, sind wir, ne? Genau. Die ist auf Klassenfahrt, deshalb können wir hier sitzen und uns unterhalten. Wir reden ja über Talent und über Räume, in denen sich Talent entfalten kann. Idealerweise, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist Schule ja ein solcher Raum.
Ja.
Stellt sich natürlich die Frage, wie definiert man Talent? Was soll da überhaupt entfaltet werden?
Von mir aus kann ich gerne anfangen. Also generell würde ich erstmal sagen, dass jeder Talent besitzt. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn Schüler mit dem Satz ankommen, das kann ich nicht. Ich finde es immer sehr komisch, dass sie diesen Satz schon so kennen. Ich würde sagen, Talent kann ganz unterschiedlich sein. Kann natürlich in der Schule Talent sein für Mathematik, Sprachen, aber natürlich auch über die Schule hinaus, in Musik, im Sport. Und jeder bringt, glaube ich, ein Fünkchen Talent mit, und dann muss man eben schauen, was man daraus macht.
Also ich kann mir zustimmen. Ne? Also ich sehe das genauso. Jeder hat wirklich Talent, man muss es nur dementsprechend herauskitzeln. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Projektgruppe, die nennt sich Be Active, mit einer Kollegin gegründet, sage ich mal, wo wir dann Schüler ansprechen, oder gezielt Schüler ansprechen, die einfach Bock haben, einfach etwas zu machen, was sie betrifft, was sie berührt, so im Schulalltag oder auch im normalen Alltag. Und genau, damit haben wir so ein kleines Theater, als Idee so ein Theaterstück zum Thema Toleranz. Und genau, da sind auch die Schüler gekommen, aus unterschiedlichen Klassen, also bis jetzt hauptsächlich aus den 7ern. Und die sind halt da und stellen eine Idee vor, reden darüber. Und das ist das Schöne, man kriegt dann auch mit bei einzelnen Schülern schon, ich hatte doch ein Talent, ich war da doch richtig gut in meiner vorherigen Schule im Theater, und das möchte ich auch irgendwie weitermachen, und genau, da man auch schon.
Das ist ja spannend, wenn du sagst, es gibt diese Be-Active-Gruppe. Jetzt stelle ich mir eine andere Schule vor, die hören uns hier im Podcast und sagen, boah Mensch, wie haben die das gemacht? Wie läuft das eigentlich? Wie oft trefft ihr euch? Wie sieht das konkret aus?
Ja, also angefangen hat das tatsächlich, als ein Kollege und ich uns über diesen, ja, eine neue Eskalationsstufe statt mit einer Auskunftspflicht unterhalten hatten, wo wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir noch irgendwie das machen. Und da kamen wir mit der Idee, so eine Projektgruppe einfach zu gründen. Und ja, wie sieht das dann aus? Also ich hatte gesagt, jeder Schüler oder Schülerin, die kommen in die Gruppe, zu einem Thema, wird dann was vorbereitet, was dann über längeren Zeitraum vorbereitet wird. Und jetzt mit dem Theaterstück ist das so erstmal einmal pro Woche, wollen wir uns treffen, wollen das Theaterstück nochmal so ein bisschen konkretisieren, wie das da aussehen soll, was da gemacht werden soll. Und dann ist die Idee ist, wenn das Theaterstück dann fertig ist, dann zu sagen, okay, gut, die jetzt ein neues Interesse haben, kommen neue Schüler hierher. Nee, wir wollen diese Gruppe beibehalten, also die Gruppe, die jetzt das Theaterstück gemacht hat, dass die dann sagt, wir wollen noch ein neues Projekt zusammen machen, zu einem Thema, was uns berührt, was uns interessiert. Und ja, da müssen wir halt mal schauen. Also die Idee ist auch, oder die Hoffnung, dass man das auch nach der Schule dann auch machen kann, dann, dass sie auch so in der Schule treffen, um zu sagen, so, wir treffen uns hier gemeinsam als Gruppe, wollen dann was zusammen machen. Genau.
Jetzt habt ihr mehrfach dieses Wort benutzt, etwas machen, was Schüler berührt oder wo so eine Beziehung entsteht zu dem, was Schüler interessiert, was sie wollen, wo sie sich selber als wirksam erfahren. Was du jetzt beschrieben hast, ist ja im Grunde erstmal außerhalb des Curriculums. Und das könnte ja ein Gegenargument sein, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, ich habe so viel schon zu tun, jetzt soll ich auch noch eine AG machen, die Beactive heißt, also ein bisschen negativ formuliert, schaffe ich gar nicht, keine Chance. Wie schafft man das, diese Ideen rüberzubringen in das, was normalen Unterricht ausmacht?
Also wir unterhalten uns natürlich sehr, sehr viel. Wir haben im Kollegium starken Austausch. Und wenn jetzt zum Beispiel man sagen würde, das passt nicht noch zusätzlich zu dem, was wir eh schon alles vorhaben, kann man das natürlich auch versuchen, in den Unterricht einzubauen. Also Luca hat jetzt die super Idee, das Thema Toleranz. Und ich nehme das zum Beispiel dann, wir haben immer einmal in der Woche soziales Lernen. Das ist fest in unserem Stundenplan integriert und da kann man dieses Thema eben dann auch total gut aufgreifen, kann natürlich erstmal den Begriff klären und dann eben schauen, wo haben die Schüler, Schülerinnen besondere Interessen, was kann vertieft werden. Ja, da bringt da, also dieses soziale Lernen bringt wirklich Raum, um gemeinsam zu überlegen und ja, ganz, ganz viel auch zu schaffen.
Das leitet ganz wunderbar über zu Hartmut Rosa, Soziologe, der sich bei Bildung und Begabung bei einer Veranstaltung geäußert hat zum Thema Resonanzräume, wie man die herstellen kann, was das für Schule bedeutet, was das auch für Schulverständnis bedeutet. Und diesen Vortrag, den hören wir uns jetzt mal an.
Die Frage ist ja ein bisschen, was für Räume, was für einen Raum braucht es, um Talente zu entfalten? So habe ich das Thema auch des Kongresses hier verstanden. Und meine Antwort würde natürlich lauten, es bedarf eines entgegenkommenden Resonanzraums. Und was ich ganz an zentraler Stelle sagen will, ist, dass ich meine, dass Talente nicht einfach etwas sind, was man nur finden muss. Ne? Im Fußball oder im Sport wird ja auch von Talentscouts geredet. Ja, so im Sinne von, ich guck mal und da habe ich eins gefunden und dort habe ich eins gefunden. Ich glaube, dass diese Idee ein bisschen irreführend ist, jedenfalls wenn es um auch schulische oder überhaupt um Bildung geht. Und ich glaube auch nicht, dass Talent einfach etwas ist, was nur geweckt werden muss und dann ist es da. Sondern meine These ist, dass Talent etwas ist, was ist es eine Bewegung, etwas, was sich entfaltet in einer dynamischen Beziehung. Und zwar in einer Beziehung zwischen dem Jugendlichen, kann natürlich auch ein Erwachsener sein, aber ich gehe jetzt mal von Jugendlichen aus, wenn es um Schule zum Beispiel geht. Also ein Subjekt sozusagen tritt mit einem bestimmten Weltausschnitt in eine bewegte Beziehung. Dieser Begriff der Bewegung ist für einen Resonanzraum für mich ganz wichtig. Weil was meine ich damit? Ich meine, wenn jemand ein Talent entfaltet oder entdeckt, dann meinen wir doch, da gibt es etwas, da stellt dieses Subjekt fest, dieser Junge, dieses Mädchen oder auch dieser Junge oder Mann oder die junge Frau oder auch die ältere Frau oder der ältere Mann. Ich stelle fest, da gibt es einen Weltausschnitt, der mich bewegt, der mich was angeht. Also denken wir an Jugendliche, der eine stellt fest, Fußball, ja, das ist irgendwie mein Ding. Oder Musik ist mein Ding. Oder Programmieren zum Beispiel, ja, Computer. Ja. Das heißt, die erste Bewegung ist, etwas berührt mich, etwas bewegt mich, das geht mich was an. Egal, um was es da jetzt geht. Und dann gibt es aber die entgegenkommende Bewegung. Ja, dieser Weltausschnitt bewegt nicht nur mich, sondern ich kann da auch etwas bewegen. Ich würde sagen, so beginnt Talententfaltung. Ja, dass dann zum Beispiel ein Jugendlicher feststellt, da habe ich mal Fußball gespielt, ich habe es vielleicht ausprobiert und dann habe ich gleich 2 Tore gemacht. Na, ich habe einen Unterschied gemacht im Spiel. So beginnt Talententfaltung. Etwas berührt mich, bewegt mich, das geht mich was an, ja, und ich bewege da auch etwas. So ist es, glaube ich, auch in der Musik. Ja, wenn du im Chor singst zum Beispiel und nur darauf achtest, dass du nicht negativ auffällst. Ja, oder solange das so ist, wird man kein Talent entfalten, ja, dass man irgendwie drin bleiben darf oder so. Sondern wenn man feststellt, meine Stimme trägt ja zum Gelingen bei. Ja, ich bewege da etwas in der Theater AG, beim Programmieren. Ja, ich kann da was bewegen. Also ich finde wirklich wichtig, sich das klar zu machen. Talent und Talententfaltung ist eine Bewegung zwischen Subjekt und Welt der wechselseitigen Berührung. Ja, das Subjekt wird von etwas bewegt da draußen und es stellt fest, dass es da draußen etwas bewegen kann. Und jetzt in Bildungskontexten habe ich oft auch mit Schulleitenden diskutiert, auch mit Lehrerinnen und Lehrern, die dann sagen, ja toll, aber ich habe nicht nur mit Begabten oder Hochbegabten zu tun, sondern auch mit, Leute müssen auch Mathe lernen, wenn sie da dieses Talent nicht haben. Ja, dann müssen sie trotzdem hochrechnen können oder Subtraktion oder was immer das sein mag. Und ich würde sagen, selbst da kann man sehen, dass die Voraussetzung für gelingende Bildung diese wechselseitige Bewegung ist. Etwas berührt mich und ich kann etwas. Ich habe, bevor ich Bildung und Begabung entdeckt habe, ich bin seit vielen Jahren leidenschaftlicher Akademieleiter für die Deutsche Schülerakademie. Und da haben wir es natürlich mit Begabtenförderung zu tun und in diesem Sinne schon mit Leuten, die Talent mitbringen. Aber ich habe davor lange Jahre fürs Studienhaus St. Blasien in Endres-Kurse gemacht. Da haben wir Nachhilfekurse gemacht für Leute, die eben eher nicht talentiert waren in vielerlei Hinsicht. Und ich habe mich oft gewundert, weil da gab es mehrere wissenschaftliche Begleitstudien, die gesagt haben, erstaunlich, ja, diese eine oder zwei Wochen, die Schüler da im Sommer diese Nachhilfekurse machen, machen wirklich einen deutlichen Unterschied in den Noten. Ja, viele hatten eine ganze Note besser. Und ich habe gedacht, also bei allem Respekt vor uns, auch vor der eigenen Arbeit, wir haben denen in den 14 Tagen nicht den ganzen Schulstoff von Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre, die sie schon verpasst haben, beigebracht. Und ich würde sagen, was wir da aber machen konnten, ist genau ein bisschen diese wechselseitige Bewegung in Gang setzen. Weil die Schülerinnen und Schüler haben festgestellt, die kamen dahin, zum Beispiel, weil sie Mathe gar nicht konnten. Und da sehen sie sozusagen, was das Gegenteil von einem Resonanzraum ist. Ich nenne das eine Entfremdungszone. Eine Entfremdungszone sozusagen ist die Abwesenheit dieser Bewegung. Es ist das Gefühl, mathematisch gar nicht, das sagt mir gar nichts, ja, das bewegt mich nicht, allenfalls negativ. Ja. Das kann ich nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht. Und umgekehrt, ich kann es eben auch nicht. Ja. Ich schaffe es auch nicht, da was zu bewegen. Ich scheitere, wenn ich versuche, die andere Seite zu erreichen. Und in diesen Nachhilfestundenkursen haben wir es eben geschafft, den Leuten, natürlich nicht immer, aber manchmal, diesen jungen Leuten das Gefühl zu geben, oh, das kann ja spannend sein. Ja, das kann ja durchaus mal Spaß machen, wenn man eine geeignete Form findet. Das geht auch bei Mathe. Ja. Und ich kann da ja was. Also was ich sagen will, ist, die Talent beruht auf dieser wechselseitigen Bewegung. Das sagt mir was und ich erreiche da was. Und deshalb sind es die beiden ersten und wichtigen Momente von Resonanz und dann auch von einem Resonanzraum. Dass diese feine Bewegung in Gang kommt, Dinge berühren mich, Affizierung, und ich kann da etwas. Selbstwirksamkeitserfahrung und Selbstwirksamkeitserwartung. Diese Begriffe sind mir total wichtig und es ist schon wichtig zu sehen, dass das auch zwei Begriffe sind. Ja, das eine ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Ich kann nur ein Talent entfalten, ich kann überhaupt nur Bildung erfahren, wenn ich mir zutraue, die andere da etwas in Bewegung zu setzen, etwas zu erreichen, ja, etwas zu können. Sonst geht das nicht. Das ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Aber die wiederum beruht natürlich auch auf Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich da was kann. Und damit haben wir jetzt sozusagen die Grundbedingungen eines Resonanzraums und auch einer Entfremdungszone. Ein Resonanzraum, zum Beispiel Resonanzraum Schule, darum soll es ja gehen in meinem Vortrag, sollte ein Raum sein, in dem Jugendliche diesen Bewegungsprozess eigentlich mit allen Weltausschnitten, mit denen sie da in Berührung kommen, in Gang setzen können. Und das heißt, wo Jugendliche die Erfahrung haben, Schule berührt mich, ja, die Lehrer und die Lehrerinnen, die sehen mich und die mag ich vielleicht auch, die mögen mich auch und ich kann da was. Ja, so dass man sagen kann, wenn Schule Resonanzraum ist und für viele Kinder und Jugendliche ist es das, dann machen die da die Erfahrung, ich mag da fast alles. Ja, es ist wirklich ein Attraktor dann. Ich gehe da gern hin, weil ich bin gern mit den Klassenkameraden und Kameradinnen zusammen. Die Lehrer mögen mich, ich mag die auch. Wir haben jetzt einen ganz tollen Bio-Lehrer oder Mathe-Lehrerin oder was immer das sein mag. Und ich kann da etwas und es bewirkt was. Dann sagen Jugendliche manchmal mit leuchtenden Augen, oh, ich bin jetzt auch in der Theater-AG und dann haben wir noch ein Volleyballteam und überall machen sie Selbstwirksamkeitserfahrungen und fühlen sich bewegt. Dieser Prozess, bewegt werden und bewegen, ist im Gang. Und eine Entfremdungszone ist das Gegenteil. Ja, wenn ich das Gefühl habe, die Schülerinnen, meine Klassenkameraden vielleicht mögen mich nicht, muss immer kämpfen, dass ich nicht gemobbt werde oder so. Aber auch die Lehrer und Lehrerinnen, die sehen mich nicht oder die mögen mich nicht. Und Sie kennen das bestimmt auch, Jugendliche oder einfach in Lehr-Lern-Kontexte, die von Anfang an eher im Kampfmodus sind. Ja. Man sieht manchmal auch, wenn man Jugendlichen begegnet, die gehen schon auf Schließung. Ja, Schließung ist das Gegenteil von Resonanz. Ja. Was willst du von mir? Lass mich bitte in Ruhe. Ja, oder sozusagen stelle die Ablehnung, die ich da erfahre, ein. Und übrigens ist ganz wichtig, dass natürlich für Lehrer und Lehrerinnen das Gleiche gilt. So kann sich, glaube ich, jeder der und jede, die gerade zuhören, fragen, wie ist es eigentlich bei mir? Ist Schule im Resonanzraum? Wenn sie das ist, dann geht man da eigentlich gerne hin, weil es ein Attraktor ist. Ja. Etwas bewegt mich. Freue mich auf die Klasse 8D oder was es immer ist. 8. Klasse sind meistens ein bisschen schwierig, vielleicht 10D ist ein bisschen leichter, glaube ich. Ja, ich freue mich darauf, ja, weil da haben wir im Moment so ein gutes Klima. Ich möchte hören, wie es denen geht. Ja, ich möchte sehen, was aus denen wird. Das ist sozusagen die Affizierung. Dann auch, wir machen da gerade ein spannendes Experiment, vielleicht ein Laborexperiment, irgendwas anderes, was mich berührt. Und umgekehrt, und das ist ganz wichtig, ich mache auch die Erfahrung, dass ich die erreichen kann, dass die mich hören wollen, ja, dass die mich sehen wollen. Das transportieren wir, wenn wir von Raum im metaphorischen Sinne reden, mit den Augen. Ja, wie blicke ich Schülerinnen und Schüler an? Ja, ist da dieses offene in Bewegung setzen? Ich will dich sehen, ich will von dir erreicht werden und ich traue mir zu, dass ich dich erreichen kann. Ja, dass wir sozusagen den Resonanzraum in Schwingung versetzen. Und natürlich in der Stimme. Man hört wirklich auch in der Stimme eines Menschen schon, ob er oder sie sich zutraut. Also Zutrauen heißt eigentlich, man braucht da eben Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist auch so, wenn ich hier einen Vortrag halte. Wenn ich glaube, sie wollen das eh nicht hören, ja, oder das ist ihnen langweilig oder sie halten das für Unsinn, dann schaffe ich es auch nicht mehr, sowas wie Resonanz auszulösen. Dann ist der Vortrag ehrlich gesagt verloren. Und so geht es eben auch Lehrkräften im Unterrichtsraum. Sie müssen die Überzeugung haben, ist natürlich paradox, aber ein Resonanzraum bedeutet, da haben die Lehrkräfte die Überzeugung, dass sie die Schülerinnen und Schüler erreichen, ja, dass die Schülerinnen und Schüler sie hören wollen und umgekehrt. Sakyu Goethe ist übrigens der meistgesehene deutsche Film und ich glaube, er ist es deshalb, weil man da sehr schön vor Augen geführt kriegt geradezu, wie eine Entfremdungsbeziehung in eine Resonanzbeziehung übersetzt wird. Ja, am Anfang mögen diese Problemklasse, ja, hasst den Lehrer, der Lehrer, weil er gar kein richtiger Lehrer ist, hasst die Schüler. Beide hassen Goethe oder können damit gar nichts anfangen. Indifferenz ist auch eine Form von Entfremdung, also Abwesenheit von Resonanz. Und jetzt sieht man im Film, und deshalb ist der so erfolgreich, weil Menschen sich danach sehnen, das ist meiner Ansicht nach Bildung. Sie sehnen sich nach dem Aufgehen dieser Achsen. Ja, plötzlich fängt der Müller, der Lehrer an, der eigentlich Bandit ist, sich für die Schülerinnen und Schüler zu interessieren. Der sieht plötzlich Menschen, die gehen mich etwas an. Ja. Und umgekehrt, die Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, oh, der Müller interessiert sich ja wirklich für uns. Der spricht zu uns. Ja, nicht im Sinne von, ich bringe euch jetzt was bei und ihr pfeifen kapiert es ja sowieso nicht. Und darüber geht auch die Achse zu Goethe auf. Ja, die machen aus dem Goethe ganz was anderes, als eigentlich gedacht war. Das heißt, Talententfaltung, Schule als Resonanzraum braucht natürlich auch diese Offenheit der Beziehung, dass da was anderes dabei rauskommen kann. Ja, das sind bei mir die beiden noch fehlenden Elemente zur Resonanz. Ich habe schon gesagt, die wichtigsten Momente von Resonanz, und ich glaube, Resonanz ist eine Bedingung für Talententfaltung. Die beiden wichtigsten Momente sind Affizierung, das geht mich was an, das berührt mich, das spricht von mir. Und Selbstwirksamkeit, ich kann da auch was, ich kann auch das da draußen bewegen. Aber das Ergebnis einer solchen Resonanzbeziehung ist Transformation. In dem Prozess verändere ich mich. Und so denken wir, so hoffen wir ja auch Talententfaltung. Ja, wir wollen einen Raum bieten, an dem diese Bewegung in Gang kommen kann. Junge Leute entdecken einen Weltausschnitt, der zu ihnen spricht, der sie was angeht, der was mit ihnen macht. Und sie machen etwas mit diesem Raum. Ja, sie programmieren, vielleicht gründen sie auch ein Start-up oder sie spielen klasse Geige oder Klavier oder Gitarre oder Schlagzeug oder Fußball. Es ist völlig egal. Talententfaltung bedeutet, dass dieser Prozess in Gang kommt und dabei bleibt das Subjekt natürlich nicht, wer es ist. Ja, Transformation ist das dritte Moment. Wir verändern uns, die Welt verändert sich. Und ganz wichtig, Unverfügbarkeit ist das vierte Moment. Ja. Sie können in der Schule, in einem Unterrichtsgeschehen nicht sozusagen festlegen oder bestimmen oder herbeiführen, dass morgen in der dritten Stunde ein Resonanzfenster aufgeht. Ne, das, man weiß nicht, wo und wie das passiert. Man kann nur die Bedingungen dafür schaffen, dass es passieren kann. Ne, übrigens, auch für Lehrkräfte ist das nochmal ganz wichtig. Ich meine, wir wissen, dass Menschen in der Pflege und in der Lehre die höchsten Burnout-Raten haben. Und ich glaube, es erklärt sich dadurch, dass jeder, der Lehrerin oder Lehrer oder Schulleiterin wird, diesen Sinn haben für Resonanzbeziehungen, ne, aber sehr häufig an der Realität scheitern. Und Menschen vor dem Burnout sagen ganz häufig, es kommt einfach nichts zurück. Ja, diese Bewegung fehlt. Ich versuche ständig, sie anzustoßen. Ich brülle, ich bete, ich flehe, ich arbeite, aber der Prozess kommt nicht in Gang. Also was brauchen wir, dass ein Resonanzgeschehen in Gang kommen kann? Das Peine ist die Fähigkeit und auch die Bereitschaft, sich berühren zu lassen. Ich glaube, das gilt auch für uns, die wir in solchen Talententfaltungsräumen als Lehrkräfte tätig sind. Man setzt sich da auch selber aufs Spiel und geht immer mit einem Risiko einher. Ja, deshalb ist das ganz wichtig, das gilt eben auch für die Kinder oder Jugendlichen oder für die Menschen, die gebildet werden sollen. Eine Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich berühren zu lassen. Und wenn ich im Prinzip traumatisiert bin und die Erfahrung gemacht habe, berührt werden heißt verletzt werden, ja, heißt manipuliert werden, dann wird sich das nicht mehr einstellen. Ja, sehr häufig ist das eine wichtige Blockade in einem Resonanzraum, ne, dass die Bereitschaft, sich von etwas in Schwingung versetzen zu lassen, das ich nicht genau kontrollieren kann, das ist Unverfügbarkeit, ja, dass es daran schon zählt. Dann ist aber auch wichtig, eigentlich habe ich nicht mehr so viel Zeit, deshalb gehe ich gleich zu dem, was ich Ihnen vor allen Dingen noch sagen wollte. Also was für einen Raum ist ja die Frage, brauchen wir? Natürlich gibt es so räumliche Voraussetzungen. Ja, ein Omnibussystem zum Beispiel schafft kaum diese Bewegung auch zwischen Menschen und Dingen. Ja. Ein Betonraum ist in der Regel nicht so gut geeignet als ein Naturraum. Dazu gibt es ziemlich gute Forschung, ja, weil Natur dieses lebendige, unkontrollierbare Gegenüber ist, hilft es eher. Ja. Wichtig sind zeitliche Voraussetzungen. Wenn ich unter Zeitdruck stehe, lasse ich mich nicht auf ergebnisoffene Bewegungen ein. Und auch wenn ich in Konkurrenz stehe, bin ich in der Regel nicht bereit, so etwas einzugehen. Das heißt, Zeitdruck ist ein Resonanzraumkiller, wenn Sie so wollen. Konkurrenz ist ein Resonanzraumkiller. Vor allen Dingen ist auch Angst ein Resonanzraumkiller. Deshalb ist ganz wichtig, was für einen Raum brauchen wir? Ich glaube, man muss sagen, ein weitgehend angstfreier Raum. Ja, so gut das möglich ist, ne? Weil Menschen sich dort aufs Spiel setzen. Ein Resonanzraum bedeutet immer auch, ich mache mich verwundbar, ich versuche mal zu singen zum Beispiel. Ja. Oder auch Fußball zu spielen, vielleicht in einer Mannschaft, die es schon gibt oder so. Da setzt man sich immer aufs Spiel. Und eigentlich muss der Raum muss fast sowas wie ein Safe Haven oder ein Safe Place sein, ja, wo ich einmal meine Stimme hörbar machen kann im Bewusstsein, dass ich verletzbar bin. Ja, in Resonanzbeziehung eingehen bedeutet, sich verletzbar zu machen, übrigens auch für Lehrkräfte natürlich. Und deshalb glaube ich, also wenn ich zum Beispiel Schülerakademien mache, was ich jedes Jahr für Bildung und Begabung mache, mit großer Begeisterung, weil ich finde, das ist für mich der Anschauungsraum, wie so ein Resonanzraum aussehen kann. Und ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist wechselseitiges Vertrauen. Das klingt immer ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen sagen, ja, das geht vielleicht da, aber anderswo nicht. Ich will Ihnen trotzdem sagen, meistens, also wenn so eine Akademie beginnt, dann haben wir eigentlich erstmal eine Entfremdungszone, weil die Jugendlichen kennen sich nicht, sie kennen uns nicht, sie kennen den Raum nicht, sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Dann gehst du eigentlich erstmal auf Schließung, ne, um Gottes Willen. Übrigens haben die in der Regel, wenn die Akademie beginnt, ganz geringe Selbstwirksamkeitserwartungen, weil die denken nämlich, um sie herum sitzen lauter Einsteins oder Marie Curies, ja, bloß ich bin ganz normal. Ja, dann steht das Ganze noch unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Eigentlich sitzen die da ganz verschüchtert. Ja. Und was wir denen sagen und aber auch leben, ist, dass wir denen sagen, Leute, wir kontrollieren eigentlich das Akademiegeschehen nicht. Ja, ihr habt Zugang zu allen Räumen, auch zu den Laboren, zu den Computern, zu den Musikinstrumenten. Wenn ihr es missbrauchen wollt, können wir kaum was dagegen tun. Dann ist es vielleicht die letzte Akademie. Ja, aber erstmal vertrauen wir euch und wir haben zum Beispiel auch eine Kasse, so ein Kiosk, und wir sagen, wir glauben, dass ihr das bezahlt, was ihr nehmt. Ja. Wenn ihr es nicht tut, dann haben wir halt ein riesiges Defizit, dann müssen wir es nächstes Mal anders machen. Aber erstmal geben wir diesen Vertrauensvorschuss. Und eigentlich mache ich fast jedes Jahr die Erfahrung, dass bei den Rückmeldungen gesagt wird, das Unglaublichste war, dass ihr uns wirklich vertraut habt. Aber noch beeindruckender war, dass wir dieses Vertrauen nicht missbraucht haben. Also das ist, ich glaube, das ist natürlich muss man gucken, wie weit man jeweils mit Vertrauen gehen kann, aber das ist ein erstes, ein sozusagen metaphorisch gesprochen räumliches Moment, das Resonanzbeziehungen ermöglicht. Und Humor kann ein Moment sein, ja, dass man weiß, selbst wenn wir uns in der Sache streiten und wenn wir uns sozusagen wechselseitig in die Haare geraten, darunter gibt es noch sowas wie ein offener Resonanzdraht, der da bleibt und bewegt. Und ich glaube, was man schaffen muss, ist sowas wie ein Ermöglichungsraum. Das ist auch eine Idee, die wir in der Akademie immer sagen. Ich sage immer, meine Akademie soll eine Ermöglichungsakademie sein. Ich glaube, das gilt auch für eine Schule. Wenn Sie in der Schule eine Idee haben, wenn Schülerinnen und Schüler eine Idee haben oder auch Lehrkräfte, dann gibt es 1000 Gründe, warum es nicht geht. Ja, wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit, es ist nicht sicher, es ist nicht genehmigt, es steht nicht auf dem Lehrplan. Sie können immer 1000 Gründe anführen, warum alles nicht geht. Und dann legt sich lähmender Mehltau über eine Bildungseinrichtung. Wenn man es schafft, es umzudrehen und zu sagen, wir sind eine Ermöglichungsschule oder Akademie, das heißt, jeder und jede weiß, auch wenn wir gerade die Voraussetzungen nicht haben, dann schaffen wir sie. Wir versuchen, das möglich zu machen, das hilft extrem. Und ein letzter Gedanke, weil meine Zeit ist um. Ich glaube, zu sagen, Schule kann ein Resonanzraum werden. Und ein Resonanzraum ist die Voraussetzung für Talententfaltung. Da geht es nicht nur um das Verhältnis von Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, sondern da geht es auch um die Frage, was für ein Verhältnis herrscht zwischen den Lehrkräften. Ja, was für ein Raum ist das Lehrerzimmer? Ich glaube, sehr viele wissen, dass das eine maximale Entfremdungszone sein kann. Ja, wo man sich nämlich begegnet im Modus, lass mich bloß in Ruhe. Ja, bloß nicht schon wieder. Komm ja jetzt nicht auch noch damit. Und die schon wieder oder der schon wieder. Das ist ungünstig. Ich würde, wenn ich zum Beispiel eine Schulleitung hätte, unbedingt versuchen, das Lehrerzimmer zu einer Resonanzzone zu machen. Was bedeutet, man will sich wechselseitig hören und antworten. Man glaubt, dass man gemeinsam Dinge auf die Beine stellen kann. Also das Verhältnis zwischen Schulleitung und Lehrkräften, aber auch zwischen Lehrkräften, ist von ganz großer Bedeutung. Und das Gleiche gilt für die Begegnung mit Eltern. Ja, eine Schule muss auch als Ganzes nach außen hin in diesen Bewegungsmodus schweigen. Ja, wir lassen uns bewegen von den Sorgen der Eltern zum Beispiel, von den Ideen der Eltern. Ja, wir wimmeln die nicht immer ab. Und ich kenne das auch, ne, dass wir Eltern Abwimmelservice machen, damit wir endlich mal ungestört arbeiten können. Das muss es vielleicht manchmal auch geben. Aber häufig, es muss wenigstens die Möglichkeit für Resonanzfenster geben, dass man sich als Bildungseinrichtung von außen berühren und beeinflussen lässt und dann auch umgekehrt darauf reagieren kann, damit etwas machen kann. Und ich glaube, das gilt sogar für das Verhältnis von Schule mit der Umgebung überhaupt, mit der umgebenden Natur, mit der Stadt, ne, mit den Menschen, die drumherum sind. Ja, vielleicht mit den Geschäften, mit der Bäckerei oder dem Döner. Man kann auch da eine Resonanzbeziehung treten. Hören und antworten. Also meine These ist, wenn wir Talententfaltung betrauen wollen, wenn wir fragen, was für einen Raum braucht Talententfaltung, dann lautet die Antwort ein Resonanzraum. Und diesen Resonanzraum zu schaffen, bedeutet eigentlich, die entfremdenden, eher starken Beziehungen in feine Bewegungen zu übersetzen.
Ja, Hartmut Rosa war das in einem Vortrag für Bildung und Begabung zur Frage, wie Resonanzräume an Schule entstehen können, in denen sich dann Talent entfaltet. Und er hat ja auch gesagt, wie Ermöglichung machbar ist an Schule und wie Entfremdungsräume oder Entfremdungszonen idealerweise verhindert werden. Gab es für euch beide jetzt einen Punkt, wo ihr gesagt habt, oh, der hat mich sofort angetriggert aus positivem oder auch negativem Grund?
Also gegen Ende des Vortrags fand ich wichtig das Stichwort Vertrauen. Wir sind ja hier in einer Hauptschule und man muss einfach sagen, also ich bin jetzt gerade Klassenlehrerin einer 5. Klasse, die Schülerinnen und Schüler kommen natürlich auch hier schon an und es gibt ja immer, sag ich mal in Anführungsstrichen, diesen Stempel Hauptschule. Und da wird direkt schon dieser erste Entfremdungsraum quasi geschaffen, weil sie kommen hierher und sagen, ja, bin ja nur Hauptschüler, ich kann ja nicht, ne? Und wir versuchen hier auch am Anfang einfach immer dieses Vertrauen zu schaffen, um dann eben diesen Resonanzraum einfach wieder herzustellen, dass dann die Schüler sich auf Grundlage des Vertrauens wieder öffnen gegenüber der Lehrperson, aber natürlich auch öffnen gegenüber dem Unterricht. Das fand ich total wichtig. Also das ist mir persönlich auch total wichtig. Also dass wir hier, wenn die ankommen, erstmal schauen, wer bist du eigentlich? Und auch wirklich echtes Interesse an dem Einzelnen zeigen. Gucken, was ist mit dem Umfeld los? Weil das belastet ja auch viele, ne? Und da ist auch manchmal, muss man sagen, Unterricht gar nicht unbedingt das Erste, was da auf unserer Liste steht, sondern erstmal zu schauen, wie kann ich demjenigen helfen oder derjenigen helfen, sich überhaupt dem Unterricht, dem ganzen Thema Schule gegenüber wieder zu öffnen. Und das ist auf jeden Fall Vertrauen, Gespräche, mal zu fragen, was machst du denn so in deiner Freizeit, wie geht's dir so, was hast du gestern Abend noch gemacht nach der Schule? Also das ist auch gar nicht, wie gesagt, nicht unbedingt immer mit Unterricht verbunden, sondern auch einfach darüber hinaus.
Der Hartmut Rosa,
das muss man sagen, du hast gerade mal so beide Daumen hoch gemacht.
Ja, so, ja.
Mit deiner Kollegin. Ja, das sieht ja keiner draußen, darf man ja auch zeigen, genau. Ja,
dann hört man es ja nur das.
Genau.
Ja, genau, also sehe ich genauso, Julian. Vertrauen ist unglaublich wichtig. Der Herr Rosa hat es in seinem Vortrag als Resonanzkiller bezeichnet, so rum. Konkurrenz. Das ist eine Sache, die, da lege ich schon sehr viel Wert drauf, dass eben keine Konkurrenz da ist. Dass die Schüler auch wissen, wir sind hier an einem Ort, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns nicht irgendwie gegeneinander toppen müssen, besser sein als der andere, sondern können hier gemeinsam was schaffen. Wir können gemeinsam, ja, Herr Rosa hat es berührend gesagt, und das ist auch das, wo ich auch in dieser AG jetzt auch viel Wert lege. Das heißt, bis wann müssen wir denn fertig werden? Also ganz entspannt, kommt mal rum. Also macht euch nicht so viele Gedanken. Wir haben das als, wir haben das vor, wir machen das. Gucken, wie weit wir kommen. Und ich gebe dir noch so das Gefühl, es geht. Also auch wenn wir jetzt noch ein paar Wochen sind bis zum zur Theatervorführung, macht euch da keinen Stress.
Ja.
Und das merkt man auch schon, dass sie dann sehen, die Schüler, Schülerinnen sagen, ach okay, können das alles ganz ruhig machen. Warum? Wir müssen nicht hektisch drauf sein. Wir können, ja. Und so können auch die Ideen dann zur Entfaltung auch kommen dann, wenn man dann Ruhe hat. Und
das ist ja ein spannender Punkt, weil Hartmut Rosa das ja auch anspricht. Er sagt, das ist ja nicht nur sozusagen der Blick auf die Schülerinnen und Schüler, sondern es ist auch der Blick auf die LehrerInnen. Ja, also auch die müssen sozusagen einmal Schule als Resonanzraum erleben, in dem sie selber Selbstwirksamkeit entfalten und auch diese Idee von ich kann was entwickeln. Und gleichzeitig stellen sie diesen Raum sozusagen auch anderen zur Verfügung, den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, den Kolleginnen und Kollegen. Er beschreibt ja auch einmal kurz das Lehrerzimmer als normalerweise Entfremdungszone. Und er stellt sich das anders vor. Wie habt ihr das an dieser Schule geschafft, in diesen Modus, in dieses Setting, in dieses Mindset zu kommen?
Also bei uns ist es so, dass wir donnerstags immer einen langen Tag haben. Da wird erstmal eine Dienstbesprechung gemacht, da wird erstmal über das Generelle gesprochen. Und danach treffen wir uns in unseren Jahrgangsteams. Und diese Jahrgangsteams bringen Zeit und eben auch Raum für Austausch. Und da kann man sich über Einzelne unterhalten, also einzelne Schülerinnen und Schüler, die gerade Schwierigkeiten haben, und dann wird überlegt, ne, wie können wir helfen? Wir unterstützen uns gegenseitig, total wichtig. Also alleine schafft man es einfach nicht. Also wir sind ein riesengroßes Team. Und genau, da überlegen wir eben auch, was kann man für Projekte ins Leben rufen, um Talent zu entwickeln, ne? Oder was heißt zu entwickeln, zu entfalten. Das war ja Herrn Rosa auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht das Entdecken von Talent ist, sondern die Entfaltung. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen.
Ja, und auch wichtig ist, eine gute Portion gute Laune immer mitbringen. Immer, weil, wie mein Kollege schon gesagt hat, das ist halt im Dauerschluss ein sehr langer Tag. Wenn man das alles auch etwas, ne, entspannter auch im Gespräch dann auch angeht, dann hat man auch Lust, noch etwas länger dann auch da zu sitzen, um dann auch drüber zu reden, um dann auch so Ideen dann auch nochmal weiterzudenken. Und ja, genau.
Wie würdet ihr euer Kollegium charakterisieren, was so diesen Blick auf Ermöglichung in allen Varianten angeht?
Also ich mich ein Stichwort offen. Ja. Also auch offen für Ideen, und wenn da was ist, dann okay, probier es mal aus. Das ist halt das Schöne, es wird halt auch ausprobiert dann auch danach. So auch zum Beispiel dieses Trainingsform-Konzept, das wurde dann auch von einem Kollegen ursprünglich vorgestellt, und dann hieß es, ja, das ist eine gute Sache, würde ich gerne machen.
Dann bist du mit an Bord.
Genau.
Und plötzlich ist man im Team drin,
genau.
In diesem kleineren Team, was sich dann darum kümmert.
Genau. Also Ideen werden einfach präsentiert und dann wahrgenommen. Also auch unter uns Kollegen, jetzt nochmal auf Rosa zurückzukommen, wir berühren uns in dem Sinne auch, dass wir dann eine Idee kommen, der Angriff empfängt sie, und dann.
Mir kommt direkt das Wort engagiert in den Kopf und auch interessiert. Also interessiert daran, uns weiterzubringen, die Schule weiterzubringen, die Schülerinnen und Schüler weiterzubringen, weil das ist ja das Zentrale. Und da kommen aktuelle Themen, wie jetzt zum Beispiel der Nahostkonflikt. Und das wird aufgegriffen und da wird dran gearbeitet. Und dann werden eben auch Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, ganz, ganz aktuell jetzt gerade Islamismusprävention tatsächlich. Das ist ein Thema, was uns beschäftigt, was unsere Schüler auch beschäftigt. Und ja, bringt eben Raum, um ganz viel zu reden und nachzudenken. Und ja, genau, das ist das, also es macht auch Spaß.
Offenheit und auch, also Offenheit und auch Engagement und was heißt Neugier? Nee, das
Interesse.
Interesse, Neugier, genau, ja.
Genau.
Das ist das, genau.
Wenn ihr sozusagen euch eine Schule basteln dürftet und wir reden ja gerade über Talententwicklung, Talententfaltung, Talenträume, Räume für Talent, die da sind. Was bräuchte diese Schule noch zusätzlich zu dem, was ihr offenbar hier ja schon habt bei euch?
Ich habe da ganz lustige Vorstellungen.
Ja, schieß los.
Fängt mit KI an allerdings.
Mhm.
Also mit KI ist ja alles möglich heutzutage. Mhm. Und wenn wir eine KI irgendwann mal entwickeln würden, die dann speziell auf die Schüler eingehen kann, also auch auf den Lernstand und auch dementsprechend die Schüler auch unterrichten kann. Aber jetzt sagen möchte, dass Lehrer obsolet werden, dann bloß nicht. Die Lehrer haben dann so mehr Zeit, um dann bestimmte Projekte auch anzugehen. Soziales Training oder auch Ausflüge zum Beispiel. Also das wäre mein Wunsch.
Also ein bisschen plump gesagt, die stumpfe Vermittlung von Vokabeln kann eine Software übernehmen oder eine KI?
Ja, aber ich meine, ich sag's mal so, Vokabeln lernen, das muss man am Ende alleine machen, alleine üben, trainieren. Und ich meine, wenn so eine KI da das gut kann mit einer netten Stimme und dir dann sagt, so, wie heißen die Vokabeln so und so und so, und man agiert, also man reagiert darauf, warum nicht? Also, hast du mich gefragt, ne?
Ja, klar, ja. Ein paar Visionen sozusagen zum Ende. Genau.
Bei mir sieht das ein bisschen anders, glaube ich, noch aus. Also ich würde unser Schulsystem einfach wirklich nochmal überholen. Ich glaube, das ist meiner Ansicht nach dringend notwendig. Diese Einteilung von vornherein mit 10 Jahren Hauptschule, Realschule, Gymnasium, finde ich sehr, sehr schwierig. Weil wer weiß denn schon mit 10 Jahren, wie wichtig vielleicht auch Schulbildung ist? Viele, viele andere Interessen sind da irgendwie erstmal im Vordergrund. Und ich würde einfach sagen, dass man das Ganze ein bisschen mehr öffnet und dann auch wieder zum Aspekt Chancengleichheit kommt. Weil das ist irgendwie das, was unser System momentan hier, wie wir es fahren, meiner Meinung nach nicht hat. Man ist einfach so direkt in so eine Schublade wird man hier gesteckt. Und das hemmt. Und das fördert nicht und fördert auch nicht Talententwicklung, bin ich der Meinung. Wenn das alles ein bisschen offener wäre, wir können uns hier in dem Falle vielleicht das Beispiel so ein bisschen nehmen aus den skandinavischen Ländern. Da ist man ja ein bisschen offener. Man kann erstmal gucken, wo habe ich mein Talent, wo bin ich gut drin. Und da wird nicht eingeteilt von vornherein, ja, du bist jetzt ein Hauptschüler, Stempel. Und man lernt ja erst im Lauf seines Lebens dazu und kann dann sehen, wo will ich eigentlich hingehen.
Das ist so ein super Schlusswort. Dann verabschieden wir uns damit aus Bonn mit einem hauptschulgeprägten Blick auf Talentförderung, Talententwicklung, Talentunterstützung. Und hier am Mikrofon verabschieden sich
Julia Nadine Braunklein,
Luca Friedrich
und Armin Himmelrath. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Potenzialverstärker ist die Podcast- und Videoreihe von Bildung und Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband und der Kultusministerkonferenz.